Dienst. David, ein Mann Gottes, ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat natürlich auch viel Gunst. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei Gott. Jedes Ding, was er anfasste, gelang ihm auch. Immer wieder wurde auf verschiedene Kriegszüge geschickt und hat auch immer wieder da auch gewonnen. Und nun hat Saul ein Versprechen gemacht, das werden wir zwar nicht lesen jetzt aus 1. Samuel 18, dieses Versprechen war, ich gebe dir meine Tochter. Wisst ihr noch, bei David und Goliath war das dieser Preis, nicht nur als Steuerbefreiung für die ganze Familie, sondern die Tochter. Und dann hat Saul gesagt, ich gebe dir meine älteste Tochter, aber zuerst musst du noch was tun. Er musste dann 100 verschiedene Philister töten. Stattdessen hat er 200 getötet und er kommt nach Hause und der Vater sagt, nö, kriegst du meine Tochter nicht. Die Älteste auf jeden Fall nicht, du kriegst die Jüngere. Kennen wir ein bisschen auch denn da vom Jakob, wo er 7 Jahre denn für eine und nochmal 7 Jahre für die andere Tochter da arbeiten musste. Aber man merkt einfach, dieses Verhältnis zwischen Saul und zwischen David war vom Grund auf irgendwie immer wieder, ich sag mit meinen Worten, hin und her, wechselwirksam. Manchmal war er stark begeistert und manchmal wollte ihn sogar umbringen. Und auch das, was wir nicht lesen werden, ist insgesamt 4-mal hat er sein Speer genommen, hat es geschleudert und David knapp verfehlt jedes Mal, weil er ihn immer wieder denn dort umbringen wollte. So, deshalb jetzt ab Vers 1 von Kapitel 19, das muss eigentlich 1, 2, 3, Nummer 4, glaube ich. Sehr, sehr gut. Eins weiter bitte. Da steht, Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr. Seid ihr jemals in diese Situation reingekommen, wo er zwischen zwei Menschen stand, die er sehr liebte? Also vielleicht zwischen einem Sohn und einem Ehefrau oder zwischen einem Bruder und einer Mutter oder zwischen zwei Freunden. Man war da dazwischen. Und die Frage, was man wirklich da tun muss, ist immer wieder, Herr, schenk mir viel Weisheit, um diese Situation auch da ein Friedenstifter zu sein. Und das sehen wir auf jeden Fall hier bei Jonathan, ist das sein Verlangen, ein Friedenstifter zu sein. So, deshalb warnte er ihn, also Jonathan warnt David hier, sei vorsichtig, mein Vater will dich umbringen. Es ist besser, wenn du dich morgen früh hier nicht zeigst. Such dir draußen einen guten Versteck oder gutes Versteck und verhalte dich ruhig. Ich selbst will morgen meinen Vater aufs freie Feld hinaus begleiten. Sobald wir in der Nähe deines Versteckes sind, will ich mit ihm über dich sprechen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge stehen. Was er mir sagt, will ich dir berichten. Zuerst warnte ihn, mein Papa will dich umbringen. Und zweitens, ich will ganz genau auch von meinem Vater selbst hören, wie das so ist. Nun, als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. David hat dir noch nie irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er seinen Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat dir nur genutzt. Weiter. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, als er den Philister tötete? Und wie der Herr durch ihn den Israeliten zu einem großen Sieg über die Philister verhalf? Du warst doch damals dabei und hast dich mit allen anderen gefreut. Warum willst du diesen unschuldigen Mann nun ermorden? Du lädst schwere Schuld auf dich, wenn du David ohne jeden Grund umbringst. Da ließ Saul sich vom Jonathan umstimmen. Wenn wir weise Männer und Frauen sein wollen, haben eine gewisse Aufgabe. Diese Aufgabe ist natürlich, Friedensstifter zu sein. Diese Aufgabe ist es auch bei Menschen, die uns sehr, sehr lieb sind, auch sie zu ermahnen. Nun, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, aber das ist nicht einfach, Menschen zu ermahnen. Menschen zu sagen, hey, den Weg, den du gehst, ist nicht gut. Und das Gute, was jetzt hier Jonathan auch unternimmt, ist, er versucht ihm ganz klar mit Respekt zu begegnen, um etwas zu zeigen. Er hält ihm einen Spiegel vor Gesicht und sagt, hey, so sieht die Situation wirklich aus. Erstens, dieser Mann ist für dich von viel Nutze. Denk nicht an dein eigenes Ego dabei die ganze Zeit, hat er zwar nicht gesagt, aber indirekt schon. Und zweitens, er sagt, wenn du das tust, versündigst du dich. Ja, es ist eine Sünde, einen unschuldigen Menschen umzubringen, nur weil es dir unbequem ist. Und jetzt sehen wir etwas in dieser Sache, jetzt Vers 6 und 7 hier. So schwur, jetzt ist Saul, so wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Ein Schwur vor Gott. Wir werden gleich in den nächsten Kapitel sehen, wie David und Jonathan auch diesen Schwur ablegten. Jonathan rief David aus seinem Versteck heraus, berichtete ihm alles, zusammen gingen sie zum Saul und David diente dem König wie vorher. Yay. Aber, also seine ganze Beziehung, David und Saul, geht hoch und runter, hoch, immer wieder, alles ist gut und dann plötzlich ist es nicht mehr gut. Plötzlich schleudert schon wieder den Saul diesen Speer oder sonst was und versucht ihn umzubringen. Und in diesem Leben klarzukommen, wo die Umstände um einem herum so radikal sich verändern, Menschen, die schon mit anderen zusammen waren, die bipolar waren, die manisch waren, wissen ein bisschen, wie das so ist. Ich habe schon mit Menschen zusammen zu tun gehabt, sehr intensiv, wo du wirklich einfach hingehen musstest in dem Morgen, okay, wer ist nun da? Ist es der sonnige Mensch oder ist es der finsterne Mensch? Und das ist so anstrengend, zu wissen, wo man denn dran ist, mit wem hat man zu tun. Und manchmal einfach nur ein einziges verkehrtes Wort, so ein Auslöser, ein Trigger, und sofort ändert sich das. Und damit umzugehen, bedarf viel Weisheit. Und hier sehen wir, wie David viel Weisheit hat und wie Jonathan versucht, auch viel Weisheit hier zu haben. Ab dem nächsten Kapitel jetzt hier, der nächste Folie, da sehen wir, wie schon wieder David fliehen muss. Und wo geht er hin? Er geht nicht zu seinem Papa, denn da hat er keinen Schutz, sondern geht dahin zu dem Mann, der ihn gesalbt hatte, nämlich Samuel. Samuel ist ein Rama. Rama ist ein Dorf und in diesem Dorf gibt es eine einzigartige Prophetenschulung. Und diesen Propheten waren erfüllt vom Heiligen Geist und dann Saul hört davon, dass dieser David dahin gelaufen ist, schickt ein paar Männer dahin und die sollen David abholen. Was passiert mit diesen Männern? Die fangen an, Gott zu loben und zu preisen und zu prophezeien. Und David ist noch geschützt. So, Saul sagt, das geht nicht, ich schicke nochmal Leute hin. Was passiert? Noch einmal. Er selbst sogar geht dahin und sagt, ich werde ihn eigenhändig hier töten. Und was passiert? Saul fängt an, auch vom Heiligen Geist erfüllt, herumzutanzen, zu prophezeien. Und dann David darf fliehen. Und das ist genau eben, wo wir sind. Nun floh David aus der Siedlung der Propheten in Rama. Eine merkwürdige, interessante Geschichte nachzulesen, da in 1. Samuel 19. Und heimlich suchte er nun wen auf? Jonathan. Sein Freund. Ja, er sucht diesen Mann, mit dem er wirklich eine Vertrauensbeziehung hat und fragte ihn, was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich verbrochen gegen deinen Vater? Warum will er mich umbringen? Auch da ist David wirklich in diesem Punkt angekommen, bei sich selbst erst einmal diesen Schuld zu suchen. Nicht bei dem bösen Saul, sondern bei sich selbst. Und auch da müssen wir immer wieder manchmal auch vor Gott kommen, zu sagen, Herr, prüfe du mein Herz. Was habe ich gemacht? Wo lage ich daneben? Herr, vergib mir meine Schuld. Nimm nicht deinen Geist von mir. Schenk mir ein neues, reines Herz. Psalm 51, was immer wieder für David dieser entscheidende Moment ist. Und das ist das, was bei David wirklich ihm so ein Mann nach dem Herzen Gottes macht. Er wird niemals so stolz, wie jetzt hier Saul ständig war. Sondern immer wieder ist er neu bereit, sich selbst zu prüfen. Sich selbst einfach zu erlauben, da unter Gottes Untersuchungslampe zu kommen, zu sagen, leuchte hinein, Herr, und zeige diese dunklen Flecken auf in mein Leben. Nun, Jonathan, ein bisschen blauäugig, sagte er, wie kommst du darauf? Niemand will dich töten. Du weißt genau, dass mein Vater nichts unternimmt, ohne es vorher mit mir zu besprechen, sei es wichtig oder unwichtig. Warum sollte er mir ausgerechnet diese seine Mordabsichten verheimlichen? Nein, David, das siehst du falsch. Naja. David widersprach und sagt, natürlich weißt du davon nichts, denn dein Vater hat längst gemerkt, dass du mein Freund bist. Darum will er dich nicht mehr damit belasten. Doch ich sage dir, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, mein Leben hängt an einem seidenen Faden. Auch das zu erkennen und das auch auszudrücken bedeutet viel. Haben wir diese Ehrlichkeit, haben wir diese Offenheit mit Menschen um uns herum, die wir wahre Freunde nennen? Menschen, wo wir wirklich sagen können, wie es innen drin aussieht, ohne alle unsere Masken, ohne alle unsere Schutzmauern, wie wir uns fühlen, wie es wirklich um uns so geht. Und da ist auch wichtig, diese offene und ehrliche Art miteinander zu umzugehen. So, Vers 4, da steht, Jonathan, nächste Folie bitte, erklärte, ich will alles für dich tun. Auch das ist das, was ein Freund immer wieder macht. Hey, du bist in Not, ich helfe dir. Alles, was in meiner Macht steht, werde ich möglich machen, damit es dir wieder gut geht. Und das bedeutet wiederum diese Grundaussage für meine Predigt heute, wahre Freunde geben. Wahre Freunde nehmen nicht, die bekommen natürlich, aber die geben. Und das ist eine Grundbedingung für eine Freundschaft, dass wir bereit sind zu geben. Liebe bedeutet zu geben, ohne zu verlangen. Gott gab seine Welt, seinen Sohn, Gott liebte die Welt so sehr, dass sein Sohn gab, damit die Welt gerettet wird. Sind wir bereit auch zu geben, zu lieben und von uns selbst da auch zu opfern, wo nötig? So, David hat nur einen Plan. Morgens beginnt doch das Neujahr, Neumondfest. Da sollte ich eigentlich als Gast beim königlichen Festmahl erscheinen, doch ich komme wohl besser nicht, sondern verstecke mich bis übermorgen Abend irgendwo in der Nähe. Wenn dein Vater nach mir fragt, dann sag ihm, David hat mich dringend gebeten, ihn für eine kurze Zeit in seine Heimatstadt Bethlehem gehen zu lassen, weil sein Vater das jährliche Opferfest feiern will. Bisschen eine Lüge hier, nicht wahr? Da habe ich meine Probleme mit, aber wir gehen weiter. Ist dein Vater einverstanden? Denn wissen wir, dass mir keine Gefahr droht. Wird er aber zornig, so bedeutet es, dass er Böses im Schilde führt. Bitte tu mir diesen Gefallen. Denk an unseren Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen hast. Doch wenn ich wirklich etwas verbrochen habe, so töte du mich. Nur liefere mich nicht dein Vater aus. Vers 9. Jonathan wehrt hier ab und sagt, so etwas würde ich nie tun, ich könnte es niemals tun, dich umzubringen. Aber sobald ich merke, dass mein Vater deine Ermordung beschlossen hat, werde ich es dir sagen. David fragt, und wie? Wie erfahre ich, ob dein Vater zornig geworden ist oder nicht? Und jetzt hat Jonathan einen Plan. So, komm, wir gehen hinauf aufs Feld. Ich verspreche dir, vor dem Herrn, dem Gott Israels, bis übermorgen um diese Zeit herauszufinden, wie mein Vater über dich denkt. Wenn er dir freundlich gesinnt ist und ich vergesse es dir zu melden, dann soll der Herr mich schwer dafür bestrafen. Wenn ich aber merke, dass mein Vater dich töten will, so will ich es dir auch das mitteilen und dich nicht zurückhalten, damit du in Sicherheit dich bringen kannst. Möge der Herr dir beistehen, wie er früher mein Vater beigestanden hat. Auch das ist eine Erkenntnis, nicht wahr? Wie mein Vater damals den Geist Gottes hatte, jetzt hast du den, du bist der Gesalbte. Und es geht sogar weiter, Vers 14. Doch ich habe auch eine Bitte an dich. Sei mein Leben lang so gütig zu mir, wie der Herr es dir gegenüber ist. Bring mich nicht um, wenn du einmal König bist. Jonathan, der Prinz, der Nachfolger, eigentlich hat es schon längst erkannt. Sein Freund wird König. Und er hat sogar diesen Angst um sein eigenes Leben, denn das ist das, was man tut. Jemand, der einen Anspruch auf den Thron hat, wird sofort erledigt. Sehe England und so weiter, jahrhundertelang. Und er sagt, bitte, bitte bewahre mich davor. Und mehr noch, Vers 15, verschone auch meine Nachkommen und erziehe ihnen niemals deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde restlos besiegt hat. Wow, das ist ein Versprechen. So schloss Jonathan mit David und dessen Familien einen Bund und sagte, möge der Herr alle deine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Und er bat David, schwöre mir, dass du dich so sicher daran halten wirst, wie du mich heute als deinen Freund liebst. Jonathan liebte David nämlich wie sein eigenes Leben. Dann erklärte Jonathan ihm seinen Plan. Morgen ist wieder ein Fest, wie wir wissen, und Papa wird dich da vermissen, Vers 19. Und deshalb werde ich abends nach dem Fest hinausgehen auf ein Feld, wo du dich schon einmal versteckt hast, setz dich dorthin hinter diesen großen Steinhaufen. Ich werde zufällig herauskommen und drei Pfeile deine Richtung schießen, als ob ich eine bestimmte Ziel treffen wollte. Und dann werde ich meinen Diener lossenden, wie gewohnt, um diese Pfeile wieder zurückzusammeln. Nun pass auf, wenn ich sage, die Pfeile liegen nicht weit von mir, bring sie her, dann kannst du ruhig aus deinem Versteck herauskommen. Du weißt ja denn da, dass du nichts zu befürchten hast, so wahr der Herr lebt. Sage ich meine Diener aber, die Pfeile liegen weiter weg, dann heißt das, dass du sofort fliehen musst. Ja, dass der Herr dich selbst von hier wegschickt. Was wir jedoch heute ausgemacht haben, das soll für immer gelten. Der Herr selbst ist Zeuge unser gegenseitiges Versprechen. Saul hat vor dem Herrn geschworen und gleich gebrochen. David und Jonathan haben diesen Schwur da gemacht. Und das Interessante ist, Jonathan stirbt nachher, auch seine Söhne sterben. Er muss sogar einen Neffe, eine Verwandtschaft finden, den David sein Gunst zeigen konnte. Das war ihm nachher so ein Anliegen, dieses Bund aufrechtzuerhalten. Er hat aktiv danach gesucht, nach jemand, den er dieses Liebe und diese Anerkennung geben könnte. So, wir wissen, wie es ausgeht. Jonathan muss die Pfeile denn dort weit wegschießen und sagt, geh weg. Und David floh. Und ab dem Moment war er Gejagter und nicht mehr Hofknecht. Was können wir aus dieser Predigt hoffentlich lernen? Erstens, wir können Freundschaften haben. Und das ist schön. Dafür hat Gott uns geschaffen. Wir sind auf diese Beziehungsorientiertheit auch darauf angelegt. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, jemanden in Einzelhaft zu stecken. Dieses abgetrennt von allem. Wir brauchen Beziehungen. Und um gute Beziehungen auch zu führen, bedeutet es häufig, dass wir auch erstmal geben müssen. Wir müssen erstmal investieren. Wir müssen erst einmal auch was schenken. Und das hat Gott auch zuerst gemacht. Genau wie Jonathan alles abgenommen hat, sein Schild, sein Gurt, alles andere, das David gegeben hat, genauso hat Gott auch alles abgelegt, um uns das zu geben. Wir sind Gesegnete, sagt Epheserbrief. Wir haben Segnungen der Herrlichkeit empfangen. Und nun leben wir auch als Kinder des Lichts. Geben wir. Und das Dritte ist natürlich auch, wenn wir Freundschaften haben, was tun wir in diesen Zeiten der Not? Sind wir ganz nah bei diesen Menschen? Helfen wir sie mit allem, was wir tun können? Sind wir Friedensstifter und gehen dazwischen sogar, wo nötig, um da Versöhnung zu ermöglichen? Oder versuchen wir einfach mal wegzuschauen? Wegschauen ist nicht Liebe. Aktiv sich am Leben des anderen auch dann da sich zu beteiligen, ist Freundschaft. David suchte Jonathan auf. Und vielleicht ist es auch für uns einfach mal an der Zeit, Menschen, die uns lieb waren, aufzusuchen. Wieder etwas neu, einfach ins Leben zu rufen, was vielleicht eingeschlafen ist. zu sagen, hey, weißt du, damals, da ging es uns gut. Irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Was hält uns davon ab, wieder diese Beziehung, da ein bisschen Zeit zu investieren? Und wenn das ein Christ ist, kann man sogar zusammen beten, zusammen Bibel lesen, zusammen einfach miteinander Dinge tun, auch im Auftrag des Herrn. Und man merkt, dass dieses Eisen schmiedet Eisen, dass diese Brüderschaft, diese Schwesterschaft da ist. Und das allerletzte, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist dieses Begriff und diese Vater- und Mutterschaft Christi. Genau wie wir für unsere Kinder immer wieder selbstverständlich was gegeben haben, glaube ich, dass Gott uns dazu auffordert und aufruft, auch als Mutter und Väter in Christi zu geben, zu investieren in junge Menschen und junge Christen. Dass wir das weitergeben können, was wir schon längst empfangen haben. Immer wieder sagt Paulus, ich wünsche mir, ihr seid schon erwachsen, mündig im Glauben. Ihr seid jedoch immer noch Kinder im Glauben. Dass ihr schon längst anderen unterweisen könntet, wäre mein Wunsch, aber ihr selbst benötigt noch diese Milch. Und das ist das, was ich denke, ist für uns auch dran. Dass wir Gott fragen, Herr, wo sind Menschen, in denen ich was geben kann, investieren kann, hineinlegen kann in deinem Auftrag? Und da müssen wir um Erlaubnis fragen und da müssen wir einfach diesen Bereitschaft signalisieren, dass wir bereit sind, das zu geben, genau wie auch Jonathan das gegeben hat, genau wie David das auch gegeben hat. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen zwei Männer. Danke für Jonathan, danke für David, danke für all das, Herr, was sie miteinander erlebt haben, für diesen tiefe, innige Miteinander. Und danke, Jesus Christus, dass das heute noch möglich ist, dass du solche Freundschaften schenkst. Und ich möchte einfach wirklich bitten, Herr, dass du uns ganz neu hineinführst in diese Möglichkeit, mit Menschen zusammen zu sein und dass es ein Vertrauen gibt. Ein Urvertrauen zueinander, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Danke, Jesus Christus, dafür. Und danke, dass du uns immer wieder neu, einfach erst einmal selbst, der gute Freund Jesus bist und bleibst. Amen.